Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Wer uns regelmäßig hört, hat vergangene Woche Philipp Jordan und sein Buch Fat Boys Run bei uns gehört. Und wir haben uns so geistig verstanden, Philipp und ich haben so den Rahmen gesprengt, dass wir wussten, wir kriegen das nicht in 45 Minuten hin, unser Gespräch. Also haben wir es abgebrochen und machen jetzt einfach den zweiten Teil. Philipp, wir sprachen beim letzten Mal über deine Kunst und dein Leben als Künstler, dass das Ganze anfing mit erst Comics, dann Graffiti und jetzt bist du angesehener Künstler. Bist du in Holland bekannt? Also ist es so, dass...
Nein. Nicht, okay. Also ich weiß nicht, angesehen ist so, es ist so schwer, weil ich glaube, in der Art zum Beispiel wirst du mich nie finden, wahrscheinlich.
Ist vielleicht auch ganz gut so.
Ich bin irgendwo zwischendrin, ja. Ich sag dir mal ganz ehrlich, es gibt Leute, die dann mit Monokel und Rollkragenpullover 3 Stunden lang mit einem Galeristen darüber reden, warum sie diese Leinwand komplett schwarz gemalt haben. Und ich möchte wirklich auch mich jetzt, das klingt so und du lachst, nicht darüber lustig machen, weil ich nehme diese Leute extrem ernst und ich
das ist auch gut, aber es ist halt auch wichtig zu wissen, dass das nicht dein Stil ist.
Ja? Genau.
Intellektuelle Kunst ist nicht dein Ding.
Und ich habe zwar meine Kunst immer so angegangen, dass sie rein theoretisch könnte auch bei irgendeiner hohen Galerie hängen, ja. Könnte auch in derselben Galerie hängen, in der die schwarze Leinwand ist. Aber es gibt dann aber auch noch auf der anderen Seite Künstler, die ich öfter hier in diesen Ateliergebäuden, in denen ich zeitweise zum Verhindern von Hausbesetzen mir Ateliers gemietet habe. Dann gibt es aber auch diese...
Erklär mir das mal.
Achso, es war sehr lange in Holland legal, wenn ein Haus ein Jahr lang nicht genutzt wurde, dass man das besetzen durfte. Und damit es nicht passiert, gibt es Anti-Krag, Krag heißt besetzen. Und das heißt, Bürogebäude, Schulgebäude, alles Mögliche lässt man dann zeitweise und befristet bewohnen, damit eben Leute nicht legal das Haus besetzen können.
Okay, so. Und das hast du dann mit Galerien gemacht?
Da kriegt man dann eben auch Künstler mit, die so ein bisschen, wo man dann merkt, komisch, die malen alle so farbige Hippie-Strudel, sage ich jetzt mal. Sind, glaube ich, vor allem Künstler, weil sie in diesem Ateliergebäude sich einmal im Monat mit Kürbissuppe treffen können und drüber reden können, wie der offene Ateliertag aussieht oder so ein Blödsinn. Ich bin auch nicht das. Also ich bin auch nicht so völlig. Ich habe meine Ausstellung gehabt, ich habe in coolen Galerien ausgestellt, aber ich bin mehr und mehr so, dass ich denke, ja, ich könnte jetzt auch ein bisschen mehr pushen in die und die Richtung und das machen. Das würde sicher auch Galerien gefallen, aber ich denke dann einfach, ich habe jetzt Lust auf einen Monster zu malen. Es bringt mir einfach Spaß, das Fell glänzen zu lassen oder so. Dann funktioniert es auch.
Wie bist du in Holland gelandet?
Wenn ich zu Leuten sage, ich lebe in Holland, dann denken die meisten Leute immer, wegen Kiffen dahin gezogen. Dabei bin
als ob man bei uns nicht kiffen könnte, ne?
Dabei bin ich wegen des Kiffens hierher gezogen. es klingt doof, aber in der Torte, warum ich nach Holland gegangen bin, ist ein sehr großes Stück mit der Füllung Cannabis drin. Weil damals war für mich Holland in meinen Hardcore-Kifferzeit, muss man dazu sagen, das Schlaraffenland. Und ich fand Holland sowieso immer toll. Also sonst wäre ich nie hierher gezogen, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, total unattraktiv wäre, wäre ich nie hierher gezogen. Aber ich fand Holland immer interessant, zumindest der Blick von draußen, ja, also so Vordenker, super liberal und locker und alles. Und das sind sie ja im Grunde auch, aber es ist natürlich nicht alles so rosa, wie man sich das vorstellt. Aber ich fand es immer attraktiv. Wir sind immer nach Texel gegangen, als ich Kind war im Urlaub. Und ja, und dann habe ich irgendwie beim Grafikdesign-Studium recht schnell gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. So, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mich extrem schlecht informiert, was wieder mit der Kifferei wahrscheinlich zu tun hatte. Und habe recht schnell gemerkt, ich muss eigentlich was anderes machen. Entweder Kunst oder Illustration. Irgendwas, was mir dem Künstler mehr recht wird. Und dann habe ich aber das mehr eigentlich meinem Vater zuliebe, das Grafikdesign-Studium noch fertig gemacht. War ja auch schon recht weit. Und dann war die Frage, wo mache ich jetzt noch was? Und dann habe ich gedacht, Ausland wäre geil. Und mein Bruder lebte schon in den USA. Und da hatte ich dann doch keinen Bock drauf. Und dann bin ich nach Holland, was zwar sehr nah ist, aber für mich insofern Abenteuer war, weil ich hier gar niemanden kannte. Man kennt ja manchmal, oh, du hast ja eine Tante oder der und der wohnt da. Aber ich kannte eigentlich niemanden, der mir irgendwie helfen konnte. Und deswegen war es auch wirklich in die absolute Fremde zu gehen.
Du kommst aus einem, sagen wir mal, leistungsorientierten Haushalt. Also dein Vater ist Anwalt. Wie kommt jemand wie du, der so künstlerisch orientiert ist, mit der Leistungsgesellschaft und den eigenen Prägungen zurecht? Also was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du Künstler werden wolltest?
Ah, sehr, sehr gute Frage. Mein Vater ist zwar Anwalt gewesen und da auch sehr gut und gerade Leistung, da du das sagst, also du spielst natürlich darauf an, dass er extrem krasser Marathonläufer war und in der Hinsicht für mich immer ein Vorbild, in dessen Fußstapfen ich nie ausfüllen können werde. Arbeitsmäßig fast noch krasser. Ich kenne meinen Vater eigentlich fast nur, dass er spät abends von der Arbeit kommt und dann direkt irgendwie nach dem Essen sich wieder vor seine dicken Akten setzen muss. Aber mein Vater war auch ein bisschen ein Hippie, war auch so ein bisschen ein Alt-68er. Jetzt niemand, der irgendwelche Mollys geschmissen hat und so, aber der da schon sich geistig gefunden hat. Und mein Vater war immer schon so, dass er uns sehr offen erzogen hat. Und als er merkte, dass ich so eine künstlerische Ader hat, das extrem auch unterstützt hat. Also ich habe tolle Materialien immer geschenkt bekommen. Ich habe sehr früh zum Geburtstag schon mal eine Staffelei bekommen und Ölfarben und habe Stillleben gemalt in sehr jungem Alter oder versucht. Und dieses Leistungshaus war gar nicht so leistungsmäßig, weil mein Vater auch ein großer Kunstsammler war und generell wir auch in Museen waren und so. Also die waren da sehr open. Mein Vater hat vielleicht selber ein bisschen mehr Monster immer gehabt und hat es halt Richtung Arbeit kanalisiert und laufen. Ich weiß es nicht. Das ist ja...
Ja, bestimmt. Also kann sehr gut sein. Also das Mehrmonster steckt ja nicht nur in uns beiden. Sondern nee, klar. Steckt ja vermutlich, in jedem. Ja. Was hat denn deine Familie zu Fat Boys Run, dem Buch, gesagt?
Oh ey, ich war... Also erstmal, mein Bruder hat es immer noch nicht. Mein Vater hat es meinem Bruder geschickt. Und
nach Amerika.
Genau. Ich war natürlich sehr gespannt, weil in dem Buch kommen natürlich auch Sachen vor. Erstmal, meine Mutter ist jemand, die sehr auf, wenn ich jetzt sage Etikette, dann hat man da so eine mit hochgezogenen Augenbrauen und Pelzmantel vor sich. Das meine ich gar nicht, aber sie war immer sehr wichtig, dass ich höflich bin und dass ich mich überall bedanke. Und es gibt halt so Kapitel, wo dann auch so Sätze wie "Wollen wir ficken" drin vorkommen. Aber
jetzt hast du es weggenommen, das wollte ich eigentlich noch vorlesen.
Oh, Entschuldigung. Aber du kannst ja noch, wir haben es jetzt so aus dem Kontext, dann weiß man es nicht. Nein, aber meine Mutter, da hatte ich schon Sorgen, die hat es übrigens noch gar nicht komplett durch. Aber ich hatte halt Sorgen, weil ich ja auch so ein paar Kapitel aufmache mit der Kifferei, mit Happy Day Podcast, der ja auch öfter mal Grenzen spricht. Andererseits war meine Mutter ja schon viel gewohnt. Ja? Also ich habe immer mal wieder meine Mutter schockiert, glaube ich. Also ich muss eine Geschichte erzählen. Die habe ich auch im Buch nicht erzählt, von daher ist sie vielleicht interessant für dich. Und zwar, es ist eine Happy Day-Geschichte. Und zwar, und darauf, das hat nichts mit den 1000 Teddys zu tun, ja. Als ich jünger war, habe ich irgendwann die Mad-Heft gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Klar. Und in Mad-Heften gab es regelmäßig so Items, wo auf einer Punchline ganz viele Jokes aufgebaut waren. Und es war dann immer so, du weißt, dass du... Und dann kamen ganz viele Wenn-Du-Antworten. Ja. Und da war dann, glaube ich, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, es ärgert mich so. Ich würde so gerne irgendwo wieder finden und dann könnte ich diese Geschichte besser erzählen. Aber ich glaube, es war sowas, du weißt, dass du zu lange solo bist, wenn du mal wieder mit deinen Stofftieren korpulierst oder so. Und da, ich war sehr jung und habe ich gedacht, wie mit Stofftieren?
Gute Idee.
Und dann habe ich gedacht, ist das irgendwie ein Ding, wovon man mir nichts erzählt hat? Ist das vielleicht sowas, was alle machen? Und ich wusste das nicht, weil da steht ja, wenn du mal wieder. Und dann habe ich links neben mich geguckt und da war so ein Riesenteddy, den ich mal in der Schweiz bei so einem Gewinnspiel gewonnen hatte, auf so einem Bergfest. Und da habe ich gedacht, also ich meine, probieren geht über studieren. Und ich war jung und auch dumm, weil ich habe nicht wirklich weit gedacht. Ich muss davon ausgegangen sein, dass dieser Teddy mit irgend so einer Watte oder Stroh gefüllt war, obwohl man eigentlich die ganze Zeit spürte, dass da Millionen kleiner Styroporkügelchen drin sind. Also nehme ich eine Schere und mache, ich bin ja nicht völlig pervers und ich bin auch anatom einigermaßen gebildet. Ich sage das übrigens nur, weil Leute immer gesagt haben, warum hast denn du da? Ich mache natürlich zwischen die Beine von dem Teddy das Loch. Hm. Wo denn auch sonst? Und als ich das gemacht habe, wurde mir meine Dummheit erst bewusst, weil diese ganzen Styroporkügelchen sich über meine, wie ich mich noch gut erinnern kann, blaue Tagesdecke erstreut haben. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Weil wie kriegst du das verborgen? Und dann habe ich einen Freund von mir angerufen und habe gesagt, ey, komm, wir schlachten ein Stofftier von mir. Und er hat gesagt, ja, cool, ich komme vorbei. Und dann kam er und als er reinkam, habe ich gerade so in dem Moment so getan, als würde ich den Bauch aufreißen und haben wir die Arme abgerissen und was weiß ich was. Meine Mutter hat jahrelang, und zwar jahrzehntelang, ja, immer mal wieder gesagt, du Philipp, ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht, damals, diese arme Stofftier. Ich glaube, es liegt auch daran, weil so ein Foto mit diesem Stoff-Teddy aus der Schweiz irgendwo bei uns hängt. Und dann immer, was du damals mit dem Teddy gemacht hast. Oh. Und ich habe wirklich gedacht, das ist so, wie wenn meine Kinder jetzt irgendwie irgendwelche Hunde erwürgen würden im Garten vergraben, dass ich denke, fuck ey, das wären irgendwelche Serial-Killer. Vielleicht hat sie diese Sorge gehabt, ich weiß es nicht. Dabei wollte ich doch nur vertuschen, dass ich Liebe mit diesem Teddy machen wollte.
Aber das konntest du ja nicht erklären.
Nein, natürlich nicht. Und dann habe ich irgendwann diese Geschichte beim Happy Day Podcast erzählt, vor vielen, vielen Jahren, nicht über 10 Jahren wahrscheinlich. Und dann habe ich, weil es so ein Klassiker wurde, habe ich die zeichnerisch illustriert zur Originaltonspur und das auf YouTube hochgeladen. Ach, witzig. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist so lustig. Und dann habe ich das meinem Vater geschickt. Und nachdem ich auf Send gedrückt habe, ich dachte, was hast du gemacht? Und dann habe ich gedacht, jetzt ist zumindest steht nicht mehr diese Lüge im Raum zwischen mir und meiner Mutter.
Wir kommen trotzdem kurz zurück aufs Buch.
Aber mein Vater hat es gut gefallen, Entschuldigung.
Genau,
das war mir natürlich extrem irgendwie wichtig natürlich. Ja, mein Vater
auch, auch wenn wir irgendwie älter geworden sind,
nein,
wir
nie.
Immer noch unseren Vätern gefallen. Ist das nicht verrückt?
Voll. Also Kafka-esk fast schon. Und mir ist es auch wichtig und ich mag meine Eltern auch sehr. Und ich genieße es, dass ich mit denen nach einer turbulenten Jugend, in der ich rebelliert habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück vergessen meine Eltern auch immer mehr, ja. Die denken auf einmal, auch unser lieber Sohn. Und in Wirklichkeit haben sie hoffentlich die ganzen Schandtaten und Beleidigungen, die ich in im Gipfel meines Pubertät auf sie abgefeuert habe, vergessen. Aber natürlich war es mir wichtig, was mein Vater von dem Buch fand. Und mich macht schon sehr happy. Ich schreibe ja ab und zu für eine Laufzeitschrift, für die aktiv laufen. Und da schreibe ich aber nicht so Artikel wie ihr am besten 10 Kilometer lauft, sondern ich habe sowas Glossarmäßiges. Also es darf auch witzig sein und nachdenklich oder was auch immer. Und da war ich schon unglaublich happy, dass mein Vater mir regelmäßig sagt, oh, du schreibst ja wirklich gut und so. Mir war natürlich wichtig, wie mein Vater das Buch findet. Vor allem hatte ich ein bisschen Angst davor. Ich habe ein sehr, behaupte ich von mir, fotografisches Gedächtnis, ja. Und manchmal erzähle ich dann Geschichten am Familientisch, wo dann mein Vater oder mein Bruder oder irgendjemand sagt, was erzählt er da? Da war ich nie dabei, das ist nie passiert. Und ich habe praktisch ich kann sogar noch beschreiben, was er anhatte an dem Tag. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass irgendeine Geschichte oder irgendwas, wo auch meine Eltern oder mein Bruder mit drin waren, dass da die Authentizität angezweifelt wird. Ja? Und das war aber nicht so. Mein Vater hat das Buch gut gefallen. Und
super.
Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Und warum hat es deine Mutter nur so ein bisschen gelesen?
Ne, sie hat es einfach noch nicht fertig. Sie ist mit den Augen nicht mehr so gut und sie liest es in kleinen Dosen und hat dadurch länger was davon.
Erzähl doch mal, wie es Schreiben für dich war oder wie das Schreiben für dich ist. Ist es eine Qual oder ist es auch eine Art künstlerische Freude oder kann es beides sein?
Absolut beides. Also Qual ist vielleicht ein bisschen, es kann anstrengend sein. Ich merke jedes Mal, wenn ich für die aktiv laufen schreibe und die sagen, was weiß ich, 9.500 Anschläge, dann fange ich an, dann schreibe ich so eine schöne Einleitung und denke, oh, okay, jetzt kommt der Punkt, der Punkt, der Punkt. Dann denke ich, oh fuck ey, erst 1.000 Anschläge, das musst du richtig noch. Ja, und dann schreibe ich so ein bisschen und dann irgendwann denke ich, oh, und jetzt komme ich gleich zum Punkt. Ich gucke mal kurz, wie viele Anschläge ich habe und es steht 12.000. Ich so, oh nein, ich muss extrem kürzen. Also es ist so ein bisschen, manchmal denke ich auch während des Laufens oft, oh, da kann ich einen guten Aspekt einbringen und das rüberschreiben, oh cool, da kriege ich ein gutes Kapitel oder einen guten Artikel zusammen. Und dann fängst du an zu schreiben, dann merkst du, du hast das alles in einer halben Seite eigentlich schon untergebracht. Aber mir hat das Schreiben sehr viel Spaß gebracht von diesem Buch. Ich habe ja eigentlich zweimal geschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe am Anfang, als ich fertig war mit meinem Home-to-Home, ich dachte, so, da musst du ein Buch drüber schreiben. Das haben natürlich auch viele Leute gesagt. Ich habe schon währenddessen mir ab und zu so Notizen gemacht, damit man Sachen nicht vergisst. Und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch, wo ich, jedes Kapitel ist ein Tag meines Laufes. Und Mann, was wäre das für ein langatmiges Buch geworden. Ja, voll. Und dann habe ich während dieses Buch gedacht, ah, vielleicht kann man ab und zu so Sprünge zurückmachen in meinem Läuferleben, so damit es so ein bisschen aufgelockert wird. Und dann habe ich das Ganze, als ich dann, was weiß ich, 50, 60 Seiten tief war, habe ich gedacht, ah, vielleicht fängst du schon mal an, dich mit einem Exposé zu bewerben. Und dann wurde ich erst einmal weitergereicht und dann bei Delius Glasing auch gleich wurde Interesse geweckt. Aber es hieß so, vielleicht ist es ein bisschen langweilig. Und dann habe ich viel erzählt über, was ich so mache und diese mehr Idee. Ja. Und dann kam das Meermonster dabei raus. Und dann hat mein Lektor etwas gemacht, was ich sehr cool fand. Er hat gesagt, ey, lass uns doch mal alle Kapitel hinschreiben. Alle Aspekte, die du in dem Buch schreiben willst, lass uns die mal auflisten. Und das ist natürlich genial, weil dadurch ist, um mal Michael Endes Analogie zu benutzen, wenn man die ganze Straße fegen muss, dann wirkt die natürlich extrem lang. Wenn ich aber immer nur bis zur nächsten Laterne fege, dann merke ich auch, wie ich vorankomme. Und dann konnte ich auch versuchen, wirklich, dass ich feile. Also, dass ich nicht einfach nur beschreibe, sondern dass ich denke, ah, hier das kannst du lustiger schreiben und das kannst du vielleicht noch bildhafter schreiben. Und das bringt mir ja auch Spaß so. Es ist ja auch irgendwo so ein bisschen der Comedian in mir durch den Happy Day Podcast, wo ich denke, ah, das kannst du ja irgendwie lustig einleiten und so. Also ich mochte das Schreiben und ich habe so Lust, auch mal einen Roman zu schreiben zum Beispiel.
Mach doch.
Und frag mich, ja, klar, aber dann frage ich mich, das wird viel komplizierter da. Ja. Da muss man sich am Ende wie so ein Verschwörungstheoretiker, irgendwo so ein schwarzes Brett mit lauter so Querverweisen und in welchem Kapitel und so. Aber ich habe, um es mal so zu sagen, ich habe Blut geleckt und Hunger auf mehr. Auch Laufbücher schreiben mäßig so.
Also Schreiben ist ja auch eine Kunst. Hast du dich mit dieser Kunst beschäftigt? Hast du dir mal Bücher gekauft, wie man besser schreibt, wie Schreiben funktioniert oder so?
Ich habe also gar nicht bewusst, weil ich dachte, ich möchte mal ein Buch schreiben, sondern einfach, weil es mir irgendwo in die Hände fiel. Und ich mag eigentlich Autobiografien und ich dachte, es wäre eine Autobiografie. War es auch zu einem großen Teil, aber es ist von Stephen King.
Ja, großartiges Buch.
Ah, cool, du kennst
über es. Über das Schreiben heißt das, oder?
Genau. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie es heißt. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel gelesen, so, in der Kürze steht die Würze, ihr müsst nicht 1000 Umschreibungen machen, 1000 Metaphern in den Satz bauen, sondern wenn ihr es simpel schafft, dasselbe Ergebnis zu bringen, dann macht es. Und das, so hat mein Lektor mich auch ins Rennen geschickt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich wusste vorher natürlich nicht, wie das läuft. So, dann, ich wusste, ich schicke dann dem Lektor irgendwann die Kapitel. Und dann findet er da eventuell Sachen, wo er sagt, das kann noch besser oder das ist zu lang. Und das war ein Findungsprozess. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut getan, da ab und zu Feedback zu bekommen. Und irgendwann, schon recht schnell, habe ich gedacht, liest der überhaupt noch mit? So, das sind ja kaum Fehler. Und da sind auch so wenig gelb rechts. Also diese Anmerkungen.
Ja, ja, ja.
Manche Kapitel waren so wie früher in der dritten Klasse meine Diktate, so, da stand rechts mehr in Rot als links in Blau. Und so ähnlich fühlte sich das an, aber ganz oft ist dann einfach sehr lange umschrieben, warum man da auf das Wort groß verzichten kann oder so. Weißt du? Also es ging.
Es ist halt ein langwieriger und teilweise auch, wie ich finde, schmerzhafter Prozess zu schreiben, weil man so viel Herzblut reinsteckt. Und dann liest du das mit 3 Tagen Abstand und stellst fest, nee, das ist total öde, was ich da geschrieben habe. Ich muss das alles nochmal neu machen. Und dann hast du einen Lektor, der sagt, da musst du aber noch da und da was einfügen. Manchmal hat man so einen Flow, wie du eben beschrieben hast, dann plötzlich hast du die 10.000 Wörter voll, die du gar nicht dir vorgenommen hattest, so viel zu schreiben oder so. Und dann manchmal merke ich, wenn ich eine Deadline habe, wie anstrengend es ist, bis dahin zu kommen, wieder zu schreiben. Und ich habe es im Moment, ich schreibe an einem Roman.
Oh, wow. Oh,
cool. Ja, und ich muss mich quälen. Ich quäle mich. Und das ist im Grunde überhaupt nicht das, was ich will, sondern ich möchte ja von mir aus als Eigenmotivation intrinsisch schreiben. Und im Moment sitze ich da und denke so, ach nö, ich mache gerade lieber Podcasts oder arbeite fürs ZDF oder mache sonst irgendwas. Hauptsache, ich muss nicht schreiben. Verrückt, aber das gibt's halt. Ne? Und das ist vielleicht auch Teil der Künstlerseele. Geht dir das manchmal auch so, wenn du...
Es geht mir genau seit einer Woche so, weil ich seit einer Woche einen Artikel schreiben soll. Ich habe wahrscheinlich noch locker eine Woche. Das Schlimme ist, meine Ausreden sind, dass ich muss ja noch einkaufen gehen und heute Saugen. Was ganz besonders Ausgefallenes kochen. Und ich kenne das. es war auch nicht komplett richtig, weil du eben sagtest, es ist auch Schreiben ist auch was Schmerzhaftes. Das stimmt. Und ich habe ein bisschen verdrängt, auch teilweise, wenn ich diese Artikel schreibe, dass ich denke, ah, cool. Und ich weiß, dass ich dann teilweise unterbewusst denke, eigentlich war das nicht dein Bestes. Hoffentlich gefällt es ihm trotzdem. Und wenn dann eine Mail zurückkommt, irgendwie finde ich, das muss noch so ein bisschen mehr du sein, das darf ruhig noch ein bisschen frecher, dann bin ich erstmal so, Mann, ey, der soll. Und dann setze ich mich aber ran und wenn ich dann einmal drin bin und mir dann das verbessert habe, dann fühle ich mich danach so viel besser. Aber es ist sehr anstrengend manchmal, das stimmt. Ja, ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe, weil jetzt bin ich ja noch praktisch in der Promo-Phase, die ja sehr seltsam verläuft.
Ja, das ist das, da wollte ich dich auch drauf ansprechen. Also du hast jetzt dein erstes Buch raus und im Grunde geht es dann los. Also du fährst auf Buchmessen, du machst Lesungen, Leute laden dich ein und jetzt ist gerade gar nichts. Schmerzhaft.
Ich habe Glück. Pass auf, mein Buch beschreibe ich doch, dass ich 2008 diese Teddys alle nummeriert und fotografiert und gelistet und in Kisten habe bauen lassen und die musste ich gasen lassen und dann alles und dann dieses Fährunternehmen und yes und sie frachten es rüber nach Amerika und auf einmal, als es so ein paar Wochen unterwegs ist, gab es den großen Finanzcrash und jetzt, 8 Jahre später oder was es war, schreibe ich ein Buch, auch ein Milestone in meinem Leben und wirklich fucking Punktlandung zur Veröffentlichung ist Corona-Lockdown. Aber ich habe vorhin gesagt, für mich ist das Allerwichtigste, was oben steht, ist das Kunstwerk in Anführungszeichen. Ja, nicht, dass ich jetzt mein Buch selber als Kunstwerk machen will, aber ich bin so scheiße stolz, dass ich ein Buch geschrieben habe und diese ganze Illustrationsarbeit, die ich damit noch hatte. Und ich bin stolz, dass es ein Buch ist, weil das war immer mein Ziel, ein Buch, was nichts Schlechtes ist, aber ich wollte es halt nicht, so Eigenauflage über Amazon, Print on Demand oder irgend sowas. Genau, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte, dass jemand in Buchladen es zumindest bestellen kann, aber idealerweise, dass es vielleicht sogar Glück hat und es ist da. Das war für mich so ein Traum. Und der Traum ist in Erfüllung gegangen. Nun bin ich aber leider ein Mensch und wir Menschen, wir streben irgendwie immer nach mehr. Eigentlich wollte ich ja nur einen Verlag, dann war ja für alles schon gut. Und dann, aber als ich das Buch am Schreiben habe, ich dachte, ich will aber auch, dass es geil wird. Und als ich dann fertig war, dann war für mich irgendwie nicht dieses Gefühl, jetzt bin ich zufrieden. Nein, ich habe eigentlich, also das Mindeste ist, dass der Verlag mich nicht, dass ich kein Sollgeschäft bin, Minusgeschäft.
Ja, ja.
So, ich muss zumindest.
Also Zweitauflage muss kommen.
Dass zumindest die Erstauflage so gut verkauft, dass die ihre Kohlen rein haben. Und das haben sie dann, glaube ich, irgendwie, wenn sie die Erstauflage verkaufen. Ich weiß es nur nicht,
wie so kalkulieren sie ungefähr, glaube ich.
Ich werde sehen. Es ist ein seltsames Ding, weil ich denke schon, dass es einen riesen Unterschied macht, gerade bei so einem Buch mit Laufen und so, dass das wahrscheinlich auch öfter mal jemand so einfach aus dem Buchladen mitgenommen hätte, weil er gute Vorsätze oder was weiß ich. Und auch jetzt gerade in der Corona-Zeit.
Ja, die halbe Republik läuft auf einmal, ne?
Ja, das wäre ein potenzieller Bestseller. Aber ich bin da nicht drin und eigentlich bin ich jemand, der sehr gerne Action macht. Ich muss mir auch überlegen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber dadurch, dass alles gestoppt wurde oder im Lockdown ist, überlege ich mir, ob ich einfach dann nächstes Jahr so eine Tour mir selber organisiere, die irgendeine Mischung zwischen Podcast und Buchlesung ist oder so.
Ja, mach das ist gut. Auch mit, also was ich dann häufig einfach mache, ich erzähle eben ganz viel und lese aber nur so ein Drittel oder so und dann gibt es noch Frage und Antwort. Und
aber ich dachte auch wirklich so auftrittsmäßig. Also die Leute dann, also entweder ich mache das selber und mache es im Buch- oder Laufläden oder aber ich mache es, dass ich mir irgendwelche Locations suche, wie wir sie auch für Live-Podcasts genutzt haben, dass die Leute einfach Eintritt zahlen und ich da eben eine Show vormache. Ich muss mir das überlegen, aber ich habe...
Lass mal gucken, wie die Welt nach Corona aussieht.
Genau.
Ne, welche Möglichkeiten wir noch haben und welche Locations es noch gibt.
Ja, genau.
Ja, das wird sich alles ändern. Beschreib mir mal, wie der Moment war, als du das Buch zum ersten Mal haptisch in der Hand gehalten hast.
Oh, herrlich. Also erstmal, ich war vergleichsweise spät dran und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich bin eigentlich jetzt noch stolz auf mich, dass ich nicht stündlich irgendwo in Bielefeld angerufen habe und gefragt habe, habt ihr jetzt, ist es schon losgeschickt und wann kommt das jetzt endlich?
Oder nach Bielefeld gefahren bist.
Genau. oder gefragt habe, ob ich die Telefonnummer des Lastwagenfahrers haben darf, der Spedition, der das nach Holland fährt oder so. Also nichts dergleichen. Ich glaube, ich habe einmal nachgefragt, ob die schon losgeschickt wurden, ob es da eventuell eine Track-and-Trace-Nummer gibt. Und das gab's. Und danach habe ich, also man hat von mir nur einmal gehört. Aber ich habe Fotos gesehen von Leuten auf Social Media, die mein Buch schon hatten. Habe gedacht, das gibt's doch nicht. Die haben mein Buch schon und ich noch nicht. Und dann hatte ich mein Buch in den Händen und was mir sofort positiv aufgefallen ist, ist dieses unglaubliche haptische, fast gummimäßige Gefühl des Einbandes. Der,
ja, so ein wertvolles Material, ne?
Ja, also als ob's, es ist so, also man könnte es auch als Hardcover verkaufen, rein theoretisch. So schön fühlt sich's an.
Ja, und, weißt, ich unterbreche ganz kurz, was wir auch sagen müssen. Du hast ja sogar ein Daumenkino eingebaut in das Buch.
Ach so, ja, ja, ja.
Was für eine tolle Idee mit deinem Meermonster.
Genau, was mir in den Nacken beißt. Deswegen war für mich, es war für mich natürlich total interessant, auch diese Fotomontagen, wo ich das Meermonster im Arm habe. Ich habe keinen Farbdrucker mehr. Ich sehe das nur auf meinem iPad, auf dem ich das zeichne. Und deswegen war es für mich natürlich auch total spannend, das zu sehen dann, die ganzen Drucke und die Illustrationen, weil ich habe keine einzige dieser Illustrationen vorher ausgedruckt, um sie mir nochmal so anzugucken. Es war natürlich total erhebend und spannend und besonders und ich habe dann auch angefangen zu lesen, was auch so ein bisschen seltsam ist. Und ich hatte tierische Angst, ich bin auch ein bisschen ein Control-Freak, dass die ein oder andere Fehler es nicht mehr rausgeschafft hatte oder so, weil mein Testexemplar PDF-mäßig, also mein Final-Ding, wo ich nochmal gesagt habe, ey, dann lese ich nochmal alles.
Der Umbruch.
Und gebe mein Okay. Die haben irgendwann die letzte Seite mit diesen Grüßen und Danksagungen und Quellenverweisen und so. Die wurde mir geschickt und hieß es, kannst du die freigeben für den Druck? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt alles gut. Und irgendwie hat die Druckerei das falsch verstanden, hat gedacht, ich gebe damit das ganze Buch frei. Ach. Was für einen Control Freak für mich natürlich der schlimmste anzunehmende Fall war. Aber es gibt, glaube ich, genau einen einzigen Fehler, der mir aufgefallen ist. Irgend so ein Zahlendreher bei irgend so einem Rechenbeispiel beim Laufen, das dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber es war sonst...
Fällt wahrscheinlich keinem auf. Also mir ist es nicht aufgefallen.
Ja, aber dann müssen die Leute zumindest denken, ja, da hat er nicht wirklich einen guten Mathe. Punkt vorgebracht.
Dass du kein guter Schüler warst, ist ja klar.
Ja, genau, stimmt. Aber ich sag ja auch am Anfang, dass das die Mathematik des Laufens sich unterscheidet von der normalen Mathematik. Aber nein, es war für mich total spannend und ich war total happy und bin total zufrieden auch mit dem Layout und allem, wie das gemacht wurde. Also es gibt nichts, was ich dachte, was vielleicht sogar normal wäre. Hm. Dann denke ich, ach man, das ärgert mich aber so. Es gibt nichts. Und
das schreit ja nach mehr, ne? Es schreit nach mehr, weißt du was? Und ich habe gerade die Idee, wollen wir es nicht zusammen machen, den Rhein runter, ich auf dem Wasser und du an Land? Im Ernst? Ich weiß, es ist ein langer Riemen, der Rhein.
Es
aber
ist, ich finde es, ja.
Als gemeinsames Projekt?
Also pass auf, ich muss dafür wirklich noch viel trainieren, damit ich wieder täglich diese Kilometer laufen kann. Aber ich sage jetzt einfach mal ja, weil der Rhein, ich habe irgendwann mal im Fernsehen jemanden gesehen, der auch den Rhein runter ist, aber von Österreich bis was weiß ich wo. Und dann habe ich natürlich erst mal gedacht, warum ist der im Fernsehen und ich nicht? Warum war ich nicht im Fernsehen?
Die Eitelkeit habe ich auch.
Und dann hat er irgendwann gesagt, dass er jeden Tag mit so einem Ziehwagen 15 Kilometer läuft. Und ich dachte, warum ist der im Fernsehen und ich nicht? Und ich habe mir dann gedacht, was macht der den ganzen Tag? Aber also den Rest des Tages. Nein, aber ich hätte großen Bock. Ich müsste mir das mal angucken, also ich weiß ja spätestens ab dem Süden, wenn ihr da überhaupt dann, ja, müsst ihr, kommt ihr wahrscheinlich aus der Schweiz dann. Mhm. Oder ja. Ja, aber nee, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee.
Ich weiß, du hast drei Kinder und so, ich nicht. Deshalb kann ich mehr oder weniger immer machen, was ich will.
Nein, aber das ist ja gute Ausrede, um das mal zu machen. Ich müsste gucken, meine Kinder werden selbstständiger. Es wird sowieso, ich habe mir kürzlich so einen VW-Bus gegönnt für die Familie, so einen Campingbus. Und deswegen werden die Sommerferien natürlich da extremst ausgereizt. Aber gerade so in so einer Mai-Juni-Phase. Ja, wir müssen da sowieso, aber ich finde es eine saugute Idee.
Oder nach den Sommerferien ist auch mal gut, denn da ist noch gutes Wetter in Deutschland und Holland und Schweiz. Da ging es vielleicht auch gut. So September, Oktober wäre vielleicht ein gutes Zeitfenster.
Mir ist es wichtig, dass es warm ist und nicht kalt und Regen. Und ich habe schon mal Ende August in Holland Sommerferien gebucht, wo ich noch nicht, als ich noch nicht hier lebte. Und da war Scheißwetter.
Ja, kann alles passieren, klar.
Aber ich finde es eine super Idee und wir
gucken. Unser Künstlerdasein erlaubt es ja im Grunde.
Genau.
Sag mal, woran arbeitest du im Moment? Also wenn du jetzt mit dem Buch bist du durch, du kannst in Corona-Zeiten nicht furchtbar viel machen. Was hast du denn für ein Projekt?
ich habe verschiedene Sachen, über die ich nachdenke, wo aber noch nichts spruchreif ist. Also ich habe künstlerisch will ich neue Richtungen eingehen, also zwar schon noch mit Kindheit, aber andere, optisch einfach komplett andere Richtungen. Ich will wieder viel mehr mit Holz machen, künstlerisch. Ich will eigentlich auch einen Roman schreiben. Es gibt aber so viele unterschiedliche Ideen, die ich habe. Ich habe mich auch gefragt, muss es ein Roman oder ein Sachbuch sein? Kann es nicht was zwischendrin sein? Ich denke auch immer, ich könnte auch so einen geilen Touristenführer für junge Menschen, für Holland schreiben, so mit den Infos, die man wirklich haben will. So, was kann man sich in der Snackbar neben der Frikandel, die übrigens Frikandel heißt, liebe Deutsche, und nicht Frikandel, noch bestellen? Aber dann angereichert mit lustigen Anekdoten und Fails eines Deutschen in Holland. Aber es gibt so viel und ich schwebe gerade. Ich habe ja gerade erst letzten Monat praktisch mein Buch kam ja raus und ich habe da bis in die letzten Tage noch so Promo-Filmchen mitgemacht und so. Ich bin gerade eigentlich vor allem dabei, mich wieder fit zu laufen und das genieße ich sehr. Und zu träumen von solchen Projekten, wie ich dann ja wahrscheinlich mit dir machen werde. Also das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, wenn ich lief, dass ich keinen Bock mehr habe, mich in erster Linie vorzubereiten auf irgendeinen doofen Volkslauf, sondern dass ich mir so selbstgeschusterte Abenteuer eigentlich am geilsten finde.
Ja, das finde ich für mich auch immer am motivierendsten. Dann gehe ich ab. Wenn ich das vor mir habe, dann weiß ich, dann trainiere ich richtig. Und wenn ich so vor mich hindamle und im Grunde gar kein richtiges Ziel habe, dann komme ich nicht richtig in die Gänge. Und ich merke bei mir zum Beispiel auch, wenn ich in dem Abenteuer drin bin, dann fällt es mir auch total leicht zu schreiben, während ich unterwegs bin.
Ah, gute Idee. Ja, das muss man vielleicht dann das nächste Mal gleich machen. Ich habe das nicht gemacht.
Also ich sitze dann abends vorm Zelt und schreibe den Tag auf, relativ grob, ja, als Tagebuch, aber auch schon in den Computer, lese das dann am nächsten Morgen wieder. Das ist dann immer eine super Basis für ein Buch, was dann kommen könnte. Und wenn wir diese Reihennummer machen sollten, würde ich das genauso machen.
Abends. Wie viel Kilometer machst du da pro Stunde ungefähr?
Das kommt immer so drauf an. Rechne mal mit 5-6 km/h aus eigener Kraft. Hinzu kommt natürlich die Strömung. Und du hast auf dem Rhein natürlich auch viele Wehre und Staudämme und so, wo du null Strömung hast. Und dann hast du zum Beispiel, auch wenn Hochwasser ist, kann der Rhein auch 5 km/h von sich aus haben. Und dann machst du eben 10 und dann bin ich in deinem Tempo.
Ja, ich bin eben ein bisschen langsamer als 10, weil ich muss dann öfter trinken und so. Also wenn man, also auf den Tag umgerechnet, ich werde wahrscheinlich so eine 6-Minuten-Pace, wir Läufer reden ja in Pace, wahrscheinlich sogar 6,20 oder sowas laufen, ein bisschen langsamer als 10 Stundenkilometer. Ich muss rigoros, wenn es zum Beispiel bergauf geht, muss ich gehen zum Beispiel, weil sonst mache ich mir meine Beine kaputt. Und ich muss regelmäßig Nahrung zuführen, was du ja auch wahrscheinlich musst, damit man nicht...
Auf jeden Fall, wie machst du das mit Nahrung am besten? Was hast du da für einen Trick?
Also ich habe am Anfang habe ich alle möglichen Sportnahrungsleute angeschrieben und habe gesagt, ey, könnt ihr mich sponsern? Und dann habe ich auch irgendwo verbilligt so Gels bekommen und dann hatte ich so einen riesen Container, wie diese Bodybuilder immer kaufen, von so Buffer und so ein Puder. Und ich weiß, dass ich bei Wesel, also gerade über der Grenze, Tag 4 diesen Becher, wo ich diese Bufferpulver im Wasser aufgelöst hatte, geöffnet hatte und dann schoss oben raus aus diesem Strohhalm, also es war so ein Strohhalmbecher, schoss dieses Zeugs und ich habe da einmal dran genuckelt und habe gesagt, ich schmeiß den ganzen Scheiß weg. Ja, ja. Und was ich gemacht habe ist, ich war ja zum Glück in belebten Gebieten, dass ich mir bei der Bäckerei meistens morgens ein Käsebrötchen geholt habe oder mittags. Und ich habe sehr viel Apfelschorle getrunken. Das kommt auch in dem Buch vor. Apfelschorle ist ja isotonisch, es hat Kohlenhydrate, es hat Zucker. Ja. Und das gibt es in Holland übrigens nicht, Apfelschorle.
Gibt es nur in Deutschland.
Genau.
Das ist das deutsche Getränk, würde ich sagen.
Genau.
Neben Bier.
Genau, und ich habe es geliebt, weil du in Deutschland ja alle 20, 30 Kilometer dann einen anderen regionalen Hersteller hast, eben meistens der Mineralwasserhersteller der Region, der dann da auch noch eine Apfelschorle hat und das war das, was ich meistens gegessen habe. Und ich habe dann immer, wenn ich ankam, Und das war meistens nachmittags irgendwann 2-3 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich erstmal fettestens Mittag gegessen.
Ja.
Und dann, als ich zu Hause, also im Hotel war, habe ich nochmal richtig, richtig viel gegessen. Also ich habe sehr viel Kalorien zu mir nehmen müssen natürlich. Das ging auch gut. Ich bin auch übrigens niemand, der durch Essen Probleme bekommt, was viele Läufer haben, dass sie nur bestimmte Sachen essen können. Und Ultraläufer normalerweise, also als ich mal 100 Kilometer gelaufen bin, da isst du nur so Babynahrung, so Kartoffelbrei und solche Sachen, weil dein Magen irgendwann gar nichts mehr kann. Aber hier konnte ich wirklich, also ich habe mittags Spätzle mit Champignons und so gegessen.
Auch schön, wenn man das mal ohne schlechtes Gewissen einfach in sich reinschaufeln kann, ne?
Voll, voll. Ich habe auch, aber wenn ich dann jetzt im Nachhinein Bilder sehe von mir, denke ich mir, hättest du auch den Home-to-Home nutzen können, um abzunehmen. Aber dann wäre es vielleicht nicht geglückt. Nee, das war schon richtig so und war auch herrlich. Und für mich natürlich auch von daher geil, weil deutsche kulinarische Kultur, die ich als Kind nie so extrem abgefeiert habe. Ich fand natürlich Italien und Amerika und so viel cooler als Kind, was das Essen anging. Aber ich muss sagen, dass das schon eine schöne Essenskultur ist. Und umso weiter man in den Süden kommt, umso variationsreicher wird dann auch die regionale Küche. Und aber ich habe eigentlich jeden Tag Pasta gegessen und einen Salat.
Also ich hatte auf der Donau, hatte ich Cliff Bar dabei. Das ist so ein Energieriegelhersteller. Ja,
die kenne ich.
Die waren echt gut, aber die kannst du dann nach 20, 30 Tagen auch nicht mehr sehen. Ne? Und ich war ja 50 Tage unterwegs und habe dann am Ende auch dem Belgier, der bei mir war, ganz viele Cliff Bars geschenkt, weil ich die Dinger wirklich nicht mehr sehen konnte. Die hängen einem irgendwann so zum Hals raus.
Ich auch. Ich kenne die. Ich habe die bei vielen Ultraläufen genutzt. Damals vor allem, weil ich mich damals vegan ernährt hatte und die vegan sind auch. Und ich muss sagen, diese Cliff Bars sind ein gutes Beispiel für mich, warum ich nicht so gerne Riegel esse, weil ich kriege die nicht runter. Gerade wenn ich 30 Kilometer oder so gelaufen bin und denke, jetzt muss Energie zuführen, habe ich für mich gemerkt, dass ich mir dann lieber diese babsüßen, ekelhaften Gels mit Wasser im Mund vermische, reinpfeife. Die haben auch diese ganzen langkettigen Zucker drin und da habe ich dann mein Energie hoch. Aber ich hatte ganz viel so Zeugs. Ich hatte mit Sicherheit auch 20 Cliff Bars mit in meiner Tasche. Aber ich habe recht schnell gemerkt, wenn du Bock hast, nach 30 Kilometern auf ein Brötchen mit Käse und Pommes,
ja, ziehst dir rein.
Dann wird es dir wahrscheinlich nicht schaden. Und ich hatte auch nie Probleme, obwohl ich ein, zweimal, es ist halt krass, wenn du irgendwie 40 Kilometer in den Beinen hast und du läufst an so einem Biergarten vorbei und du siehst da Leute, da siehst du ein richtig zünftiges, rein Open-Air-Restaurant mit einer riesen, was weiß ich was, Schnitzelkarte oder so. Ich meine, ich habe da jetzt kein Fleisch gegessen, aber es war natürlich dann verlockend und dann war das total surreal, dass man da mittags zwischen den Familien sitzt und isst und danach noch 20 Kilometer mit vollem Bauch weiterläuft. Und Spezi ist auch ein Getränk, was es nur in Deutschland gibt.
Ja, das ist auch echt so ekelhaft.
Nein, aber so eine Spezi in gezapft in so einem großen Humpen, herrlich, herrlich.
Ja, ja.
Absoluter Traum.
Ich zitiere dich mal von deinem Buch auf Seite 204. Laufen macht mich glücklich. Wenn ich nicht laufe, kompensiere ich diese Suche nach Glück mit ekelhafter Fresserei, werde fett und unglücklich.
Ja.
Hat sich das geändert?
Ja, also wenn ich damit meine ich, wenn ich nicht laufe, diese langen Phasen, von denen ich vorher sprach, und dann ist es nämlich wirklich ein Teufelskreis. Man kriegt ja irgendwann auch einen Ekel. Es ist nicht so, dass es bei uns dann jeden Tag Pommes gibt oder so, überhaupt nicht. Ich bin jemand, der sehr gerne kocht, aber ich merke, dass ich in jetzigen Zeiten es genieße, gesund zu kochen. Und in Zeiten, in denen es mir kacke geht, dass ich da eher mir meine extra Freudenboost durch das ekelhaft fettigen Burger oder so bescheren will. Also ja, es ist doch immer so, wenn ich diese beschissenen Zeiten hatte. Ich habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, mich noch richtig fett und ekelhaft gefühlt. Und ich habe jetzt, Stand heute, 16,5 Kilo abgenommen.
Seit Januar?
Ja, ja.
Wow.
Und
wie hast du das gemacht?
Also erstmal wieder dadurch, dass ich wieder mit dem Laufen anfing. Und ansonsten eben durch, dass ich abends nichts esse. Also, dass ich nur Mittagessen esse und dann nichts mehr.
Alle Achtung. Und hast du gesagt, so am 1.1. geht's los?
Nein, es fing, glaube ich, nicht mal am 1.1. direkt an. Es muss irgendwann irgendwann im Januar habe ich, glaube ich, angefangen und es ging noch recht schleppend. Aber wenn ich dann mal drin bin, das war das Einzige, wo ich am Anfang kurz dachte, aber da hast du es spezifiziert, als du sagtest, undiszipliniert oder so. Das bin ich eben auch, aber ich bin dann auch gleichzeitig extrem diszipliniert. Also meine Frau sagt immer, wie krass du das durchziehen kannst. Ich habe ja auch schon mal, ich faste ja auch regelmäßig, wenn ich im Winter mir zu viel Fett und ich habe keinen Bock, da jetzt Monate rumzumachen, dann faste ich auch. Mhm. Und ich habe ja auch 3 Wochen schon gefastet, also wirklich nur Wasser und Brühe 3 Wochen lang. Und da ist meine Frau dann genauso fasziniert von mir, wie sie kopfschüttelnd fasziniert ist von meiner Star-Wars-Sammlung.
Ich würde dir da mein Buch 40 Tage Fasten empfehlen.
Du hast ein Buch geschrieben über Fasten.
Ich habe 40 Tage gefastet, weil ich dachte, was Jesus kann, das kann ich auch, um irgendwie erleuchtet zu werden. Ist aber in die Hose gegangen. Aber ich habe es immerhin durchgezogen, 40 Tage, aber die Erleuchtung kam halt nicht.
Okay. Ja, Fasten ist ein krasses Thema. Ich habe ja, als ich nach meiner Krebsgeschichte war, ich in so einer Fastenklinik. Ich sehe dieses ganze Trend, dieses Entgiften-Ding, sehe ich inzwischen ein bisschen anders, als ich es früher gesehen habe. Da habe ich wirklich gedacht, das ist das Allheilmittel. Aber ich finde Fasten eine tolle Sache, weil man einfach sich so ein bisschen erdet wieder. Man schätzt Essen danach ganz anders. Ich habe immer Bock nach dem Fasten, mich gesund zu ernähren. Mhm. Ich hatte,
Und das hält auch lange an dann.
Voll. Und ich habe aber auch Fasten, hat bei mir das Meermonster teilweise ganz seltsam zugeschlagen. Ich war mal alleine, während Fasten waren meine Familie eine Woche weg. Und ich habe diese Woche fast jeden Tag 3 Stunden lang, und ich mache keine Scherze, mindestens auf YouTube mir Filme angeguckt, wie in Indien Essen zubereitet wird.
Ich dachte, du machst 3 Stunden Joggen jeden Tag oder so.
Das hätte ich ja noch okay gefunden. Ja, ich weiß. Ich koche. Nee, ich war so. Ich habe mir selber so einen Maso-Trip gegeben, dass ich die ganze Zeit. Ich koche ja gerne auch indisch. Und dass ich die ganze Zeit dachte, oh, so ein bisschen Inspiration holen. Und dann saß ich da mit offenem Mund und Sabberfaden stundenlang irgendwelchen Streetfood-Leuten zugeguckt, wie die Essen bereitet haben.
Ein bisschen masochistisch, ne?
Ja, aber ich habe das bei ein paar Mal im Leben bei Fastenphasen gehabt. Mhm. Ich habe übrigens, diese 3 Wochen war mein längstes. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, also vielleicht auch nicht unwichtig für dich, dass ohne Wasser kann man ja bekanntlich nicht so lange, aber ohne feste Nahrung, habe ich irgendwo gelesen, gegoogelt, ist irgendwie jemand bei 45 Tagen, glaube ich, gestorben.
Ja, das sterben auch Leute, also gerade wenn die in Hungerstreik gehen und so, da sterben die teilweise nach 30 Tagen. Das ist halt auch eine ganz wichtige psychische Komponente. Was willst du erreichen? Ja, und es gibt auch, und dagegen gibt es die Breatharians, die eben nur Air breathen.
Oh Gott,
und gar nicht mehr essen, nichts mehr zu sich nehmen, die tatsächlich wie eine Pflanze funktionieren. Das halten wir mit dem, wie wir erzogen sind und was wir meinen zu wissen, für vollkommen unmöglich. Und ich habe in Indien eine Frau getroffen, die war Breatharian. Und ich glaube ihr das.
Da kommen wir auch wieder, dann, also das wird eine schöne Diskussion abends am Feuer
am Rhein.
An der Seite des Rheins. Ich habe einen schönen Film gesehen letztens von Lichtnahrung. Und
das ist das, genau.
Ja, aber da ist einer, der hat da auch dran, war da völlig drin und hat so einer Frau, die so Seminare gegeben hat, da geglaubt, und der ist im Urwald verhungert, gestorben. Also ich glaube nicht, dass wir nur von Sonne und Luft uns am Leben
halten. Wir werden es erst wissen, wenn wir es ausprobieren.
Okay, du darfst vorgehen.
Philipp, zum Schluss zitiere ich noch einmal dein Buch, meine Lieblingspassage. Wollen wir ins Kino gehen? Ich finde, es gibt fast keinen schöneren Satz als wollen wir ins Kino gehen. Maximal. Und auch nur eventuell getoppt von wollen wir ficken. Ich finde das so gut. Das ist so gut geschrieben und das ist so ehrlich. Und das ist genau das, was ich an deinem Buch so mag. Das ist kein intellektuelles Gequatsche, sondern du bist einer von uns. Einer, der sich quält, dem nicht alles leicht von der Hand geht, der undiszipliniert ist und trotzdem so geile Leistungen bringt. Und deshalb habe ich dein Buch total gern gelesen. Und danke dir für das Buch und für dieses Wahnsinnsgespräch. Vielen Dank, Philipp.
Ich muss mich bedanken. Vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Unglaublich geil. Es war mir eine Freude. Und wir werden nochmal miteinander sprechen.
Unbedingt, unbedingt. Wir werden große Touren machen.
Okay, doch.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.